In diesem Sinne möchte ich Sie zuallererst einmal nach Europa entführen. Und wie gesagt, das ist das sind die ersten drei Slides, die ich eigentlich auf meiner Tour durch die Tropenmedizin oder Infektiologie und Kunstgeschichte vorbereitet hatte. Aber wie gesagt, ich finde, die bieten sich unheimlich an. Und das erste Beispiel führt uns hier nicht weit in den Südosten, nach Athen. Falls Sie, so wie ich, jetzt über den Ring zu Fuß hierher gekommen sind, sind Sie am Parlament vorbeigekommen, und wenn Sie auf der linken Rampe des Parlaments hinaufschauen, dann sitzt dort ein netter, sehr distinguiert aussehender Herr, der Herr Thukydides, der seines Zeichens Politiker, Stratege, vor allem aber in unserer Vorstellung Geschichtsschreiber aus dem 4. Jahrhundert war und der die Peloponnesischen Kriege beschrieben hat. Und im Peloponnesischen Krieg kam aus der Beschreibung des Peloponnesischen Kriegs kennen wir eine der besten Beschreibungen oder detailliertesten Beschreibungen, das mit dem besten ist, trifft vielleicht nicht ganz zu, über den Ausbruch einer Seuche in einer europäischen Stadt, und das immerhin schon vor fast 2.500 Jahren. Nicht zuletzt ist daran auch Perikles gestorben, also das hier politisch wichtiger Faktor, und vor allem ist das auch etwas, weil die Seuche ein sehr wichtiger Faktor während des Peloponnesischen Kriegs, da es in Athen ausgebrochen ist. Und was mich aber daran so interessiert, ist, dass wir bis heute nicht wissen, was das eigentlich für eine Seuche war. Wir hören immer wieder, typischerweise wird es als die Pest in Athen beschrieben, was es mit ziemlicher Sicherheit nicht war, war ein Ausbruch von Yersinia Pestis. Und über die letzten 100 Jahre sind hier so ziemlich alle Erreger aus der Infektiologie und wiederum insbesondere der Tropenmedizin beschuldigt worden, hier diese Seuche verursacht zu haben. Mein persönlicher Favorit, wenn ich ganz ehrlich bin, aus der Beschreibung, die uns Thukydides überliefert hat, die sehr detailliert, aber leider extrem unspezifisch wäre Rickettsia provaseci, also der Erreger des Fleckfiebers. Das würde auch sehr gut passen. Die Seuche ist ausgebrochen in Athen zu einem Zeitpunkt, als wahrscheinlich Zehntausende Menschen aus der Umgebung auf der Flucht vor den spartanischen Truppen nach Athen gekommen sind, diese ganz für Fleckfieber ein ganz, ganz ideales Ambiente. Aber es gibt Unmengen anderer Erreger, sogar Ebola wurde hier schon ins Spiel gebracht, Influenza. Das, was zuletzt als sozusagen eigentlich als Bestätigung berichtet wurde, entstammt einem Bericht aus dem Jahr 2005 aus dem Journal of Infectious Diseases von der Frau Professor Valavani, einer ganz lieben Freundin meiner Frau und gleichzeitig die Ephorin und von Athen und damals Ausgräberin der Friedhöfe auf dem Keramaikos, also dem ehemaligen Keramikerviertel von Athen, die unheimlich informativ waren. Und hier hat man Massengräber gefunden, in denen Menschen offenbar innerhalb sehr kurzer Zeit und ohne dass sie die Anzeichen von Verletzungen gehabt hätten, beerdigt wurden und die sehr ziemlich genau sich mittels Radiokarbontechnik auf die Zeit rund um 430 datieren lassen. Und im Zuge dessen möchte ich Ihnen gerne hier ganz unten möchte ich Ihnen gerne den Zahn dieser Dame hier näher bringen, weil der eine ganz wichtige Rolle in der Bestimmung und in dem Paper aus dem Jahr 2005 spielt. Und zwar, Zähne haben in der Archäologie den ganz großen Vorteil, dass sie sind sehr gut durchblutet, wie wir alle leidvoll immer hin und wieder mal erfahren. Und vor allem aber, wenn der Patient beerdigt wird, bieten sie einen zwar relativ kleinen, aber extrem gut nach außen abgeschlossenen Raum, in dem sich humane DNA, in diesem Falle potenziell aber auch die DNA eines Krankheitserregers, sehr gut halten kann. Und basierend darauf wurde also aus der Zahnpulpe von einigen Skeletten DNA extrahiert, und die Gruppe rund um die Frau Professor Valavani kam zu dem Schluss, dass es sich also hierbei wahrscheinlich um Salmonella typhi handelt. Ich habe so meine Zweifel, ich bin ganz ehrlich, und zwar hängt das schlicht und einfach mit der molekularbiologischen Technik zusammen, die hier verwendet wurde. Die Primer, die hier verwendet wurden, sind leider nicht spezifisch genug für Salmonella typhi, und es gibt hier hübsch einige ubiquitär vorkommende Bakterien, die ganz leicht kreuzreagieren können mit den Primern, die hier verwendet wurden und die in wahrscheinlich fast jedem Grab zu finden sind. So gesehen ist das nicht ganz, ist das vielleicht noch nicht ganz die Lösung, aber ich finde, es ist ein unheimliches, spannendes Rätsel aus der Infektiologie und vielleicht ist es ganz schön und vielleicht ist das der Grund, warum ich auch daran zweifle. Eigentlich ist es so schön, weiterhin über das Rätsel dieser Seuche in Athen zu philosophieren. Wie gesagt, viel mehr als philosophieren können wir nicht, dazu wissen wir leider zu wenig. Lassen Sie mich Sie noch ein bisschen weiter nach Westen nehmen und bleiben wir noch ganz kurz in der Kunstgeschichte und zwar diesmal nach Marseille. Hier sind wir also bei der Pest gelandet. Diesmal ist es wirklich die Pest im 18. Jahrhundert. Das ist aus vielerlei Gründen interessant. Wie gesagt, wir haben schon gehört, die Pest ist auch heute noch in vielen Gegenden eine endemische Erkrankung und zwar schlicht und einfach deswegen, weil es eine Zoonose ist. Und wie wir wissen, humane Erkrankungen können wir im Endeffekt, so fürchterlich sie für uns alle sind, können wir im Endeffekt viel leichter therapieren und vor allem kontrollieren, als wir das Zoonosen können. Wir können schlussendlich nicht jede Ratte einfangen, impfen oder auf Pesterreger behandeln. Im 18. Jahrhundert, was besonders interessant ist, Sie kennen, und das kam jetzt wieder in den Medien und insbesondere auch rund um Ebola immer wieder zur Sprache, das ist die Quarantäne. Die Quarantäne ist eigentlich eine Erfindung, die schon aufs 14. Jahrhundert in Europa zurückgeht und zur damaligen, und zwar auf die, und auf den, aufs nördliche Mittelmeer in Italien. Und wenn Sie auch den Begriff, nicht, Quarantäne, und es leitet sich bei uns wahrscheinlich aus dem Französischen ab, entstammt aber ursprünglich dem Venezianischen, das nicht so weit entfernt ist, une quarantaine de jours, nicht? Also 40 Tage muss jemand isoliert werden. Wenn Sie jemanden 40 Tage isolieren, ist es sehr unwahrscheinlich und er dabei nicht erkrankt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er nachher noch die Pest übertragen wird. Wie gesagt, wir hatten jetzt wieder ganz ähnliche Diskussionen im Rahmen von Ebola. So gesehen ist das durchaus eine zeitgemäße Erinnerung. Was besonders interessant ist an Marseille, Marseille ist dafür bekannt, dass es das bestfunktionierendste und detaillierteste Programm der Quarantäne hatte. Ab dem etwa 15. bis 16. Jahrhundert gab es also auf den vorgelagerten Inseln Stationen und auch auf dem Festland, je nach Grad, je nach Wahrscheinlichkeit dessen, dass jemand wirklich infiziert war. Nichtsdestotrotz hat das leider im 18. Jahrhundert auch nicht geholfen und die Pest hat schlussendlich doch ihren Weg nach Marseille gefunden. Was ein ganz interessantes Detail auf diesem Bild, von dem wir den Maler allerdings leider nicht kennen, ist, dass es damals, oh, das sieht man leider ganz schlecht, das tut mir leid, man sieht hier einen eleganten Herrn auf einem Pferd sitzen, der mit einem ganz langen Stock sich, der offensichtlich gesund ist und der mit einem ganz langen Stock sich die Kranken vom Leib hält, nicht? Das ist im Jahr 1720, wenn man das so sieht, wundert es einem nicht so sehr, dass es nicht mehr so lange gedauert hat bis zur Französischen Revolution dann. Als allerletztes in Europa möchte ich Sie noch wahrscheinlich gar nicht weit von hier entfernt ins nördliche Italien entführen, in die Po-Ebene, ein französischer Maler des 19. Jahrhunderts, Auguste Ernest Hébert, der etwa 30 Jahre seines Lebens in Italien verbracht hat, der Traum jedes Malers im 19. Jahrhundert, keine Frage, hat erfreulicherweise dabei gar nicht so wenige von ihnen sind zur damaligen Zeit auch an der Malaria verstorben, er hat das freundlicherweise überlebt. Der wurde erstaunlich alt. Der Grund aber, warum ich Ihnen das eigentlich zeigen möchte, ist, dass Malaria eine Erkrankung ist, die für uns heute der Inbegriff als die Königin der tropenmedizinischen Erkrankungen, der Inbegriff der Tropenmedizin. So lange ist es noch nicht her, dass Malaria auch bei uns hier in Österreich, rund um Wien herum, in den Donauauen, in den Marchauen, ganz ein Hochendemiegebiet war sehr, sehr lange, auch die südliche Steiermark, auch rund um Graz herum. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hat es in Österreich lokale Übertragung von Malaria gegeben. Das waren Einzelfälle, aber noch im frühen 20. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg wurde Malaria ganz selbstverständlich in Mitteleuropa und hier auch in unserer unmittelbaren Umgebung übertragen. Wiederum heute empfinden wir das als etwas eher Exotisches und ich hoffe, oh, das sieht man schon wieder nicht so wahnsinnig gut. Hier sehen Sie auf dem Bild, sehen Sie eine, vielleicht gehen wir da wieder zurück, vielleicht sieht man das so besser. Na, auch nicht wirklich. Aber wenn sich hier ganz, die Dame hier ganz in links ist, ganz eingehüllt in einen dicken Mantel, während die anderen, die auf dem Boot zu sehen sind, sehr locker gekleidet sind. Das ist etwas, was wir ganz selbstverständlich heute in unseren Malaria-Patienten sehen. Sie sehen sehr oft ein Fahrzeug, zum Beispiel einen Pickup-Truck, und da sitzen fünf Leute drauf und zwei davon sind ganz eingehüllt, obwohl es ohnehin 30 Grad hat. Und das ist ganz typisch für den Malaria-Patienten. Und das ist wahrscheinlich das, was der Maler hier mit seinem Bild, das übrigens Malaria heißt, und aber noch aus einer Zeit stammt, nämlich dem Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Erreger der Malaria noch nicht identifiziert war, wo man Malaria noch als Malaria, als schlechte Luft, mit schlechter Luft verbunden hat. Auch damals war ein Malaria-Patient schon auf die gleiche Art und Weise zu erkennen wie heute. Die Parallelen sind offensichtlich, und wie gesagt, viele der Erkrankungen, mit denen wir heute in der Tropenmedizin zu tun haben, sind Erkrankungen, die bei uns ganz selbstverständlich waren, noch bis weit ins 19. und manchmal sogar ins 20. Jahrhundert hinein. Ich darf Sie aber ein bisschen, um jetzt doch zum etwas Fachlicheren zu kommen, das war der Bruch, wo mich die Nachricht von der Frau Kollegin Moser erreicht hat, das sieht man hier an der Präsentation relativ leicht. Ich darf Sie doch nach Südostasien entführen und Ihnen einige selektierte Probleme oder Highlights aus der Tropenmedizin nahebringen, auch ein bisschen mit einem kurzen Update zu einigen Themen. Der Grund, warum ich Sie nach Südostasien und dann am Ende dann noch kurz auch nach Nordostafrika entführen möchte, ist schlicht und einfach die Tatsache, wie wir vorhin schon gehört haben, dass ich dort fast 10 Jahre gelebt und gearbeitet habe und dass ein großer Teil der Arbeit, die wir dort gemacht haben, noch heute für mich sehr relevant sind und viel von dem, was gerade in Südostasien passiert, zum einigen Themen der Tropenmedizin. Wenn Sie daran denken, das haben wir auch gerade vorhin gehört, in Thailand finden Sie alles. Thailand ist ein mittlerweile erstaunlich hochentwickeltes Land. Mitte der 90er Jahre, wo ich dort angefangen habe zu arbeiten, war das noch nicht ganz so. Aber auch damals war Thailand schon auf dem Weg zum Schwellenland. Nichtsdestotrotz ist Südostasien nach wie vor eine Art Labor der Tropenmedizin geblieben und insbesondere der Malaria. Es gibt nirgendwo sonst auf der Welt so eine hohe Dichte von Malaria-Forschern wie in Bangkok und Umgebung. Und zugegebenermaßen habe ich dazu auch sehr, sehr lange gehört. Lassen Sie mich ein bisschen mit der Diagnostik und Epidemiologie beginnen. Und zu diesem Zweck darf ich Sie zu unserer Seite nach Bangladesch entführen. Was Sie hier unten sehen würden, wenn man es ein bisschen besser sehen könnte, sind Boote, die ganz fast genauso ausschauen wie das wir gerade aus Italien aus Mitte des 19. Jahrhunderts gesehen haben. Und hier darf ich Ihnen auch noch kurz die vorhin erwähnte Station zeigen. Das nannte sich Malaria Research Institute Bandaban, wo wir über ziemlich genau 10 Jahre hinweg eine Vielzahl von Studien zum Thema Medikamentenresistenz, Medikamentenentwicklung, vor allem aber auch Diagnose und Epidemiologie mit Schwerpunkt Malaria gemacht haben, aber auch andere fieberhafte Erkrankungen. Eine der ganz großen Herausforderungen bleibt auch heute noch, und zwar beziehe ich mich jetzt hier insbesondere auf das Feld. Das gilt zwar nicht nur für das Feld, auch bei uns ist eine fieberhafte Erkrankung immer eine große Herausforderung für jeden von uns. Das gilt aber natürlich zum Quadrat in einem Ambiente, in dem Ihre labordiagnostischen Möglichkeiten extrem limitiert sind. Das, woran es hier vor allem scheitert, ist sehr oft das Fehlen der Infrastruktur, aber nicht nur der Infrastruktur, vor allem auch des qualifizierten Personals. Ein ganz, ganz typisches Syndrom, dem Sie demnach in den Tropen immer wieder begegnen werden, und das entspricht keineswegs den recht sehr strikten Kriterien, die wir dafür normalerweise anwenden, ist das Problem des Fever of Unknown Origin, was de facto nichts anderes bedeutet, als dass es mittels klinischer Diagnostik und sehr bescheidener Labordiagnostik fast unmöglich ist in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade Malaria oder ein oder zwei andere Erkrankungen sind, diese auch wirklich, wirklich definitiv zu diagnostizieren. Das ist kein Wunder, wenn Ihr OP so ausschaut, das ist das Spital, mit dem wir dort, das Distriktspital, der OP im Distriktspital, mit dem wir dort über 10 Jahre zusammengearbeitet haben, das also direkt gegenüber von unserem Zentrum lag, und Ihr parasitologisches und Blutlabor so aussieht. Und sogar wenn Sie das Glück haben, dass Ihr Labor so aussieht, das ist nämlich das war unser Mikroskopielabor im, wie gesagt, gleich gegenüber, dann haben Sie ein ganz großes Problem damit, die bekannten Paradigmen, das ist aus American Family Physician, aber es gibt Unmengen davon für die Abklärung von des sogenannten Fever of Unknown Origin im adulten Patienten, dann werden Sie auf diesem Baum nicht sehr weit kommen und wahrscheinlich werden Sie, während Ihnen noch die oberste Zeile sicherlich zugänglich sein wird, die primär auf der klinischen Erfahrung des behandelnden Arztes beruht, je weiter Sie nach unten kommen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Sie die Möglichkeiten haben, das auch wirklich aufzuklären. Das heißt, sehr oft ist es wichtig, auch die Epidemiologie der Erkrankungen, mit denen Sie in Ihrem Umfeld zu tun haben, sehr gut zu kennen, weil sehr oft die Diagnose einer Erkrankung schlicht und einfach auf der Wahrscheinlichkeit beruht. Womit wir auch viel Zeit verbracht haben und wo sich viel getan hat, aber leider noch lange nicht so viel, wie wir das eigentlich gerne hätten, das ist im Bereich der Diagnostik in der Tropenmedizin. Wir haben in den letzten 10 Jahren wirklich sehr, sehr gut funktionierende Schnelltests zum Beispiel für Malaria bekommen. Es gibt noch einige andere Erkrankungen, wo das auch ganz gut funktioniert, Leishmanien zum Beispiel, wo sich viel getan hat auf diesem Gebiet. Aber es gibt noch eine Unzahl anderer Erkrankungen, wo die Diagnose nach wie vor schlicht und einfach auf dem klinischen Bild beruht. Bei der Malaria haben wir noch dazu das Problem in den letzten Jahren, die sehr erfreuliche Entwicklung, und auch das haben wir gerade vorhin ja schon gesehen in den dazu passenden Statistiken, dass die Zahl der Malariafälle in vielen Gegenden drastisch zurückgegangen ist. Das ist eine wunderbare Sache. Wir haben heute noch immer geschätzte 600.000 Tote dank der Malaria, aber das ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, wo wir vor 10 Jahren waren. Das heißt, wir haben hier große Fortschritte gemacht. Das hat allerdings noch ein anderes Problem, gerade im Bereich der Diagnostik, nämlich dass während es vor 10, 20 Jahren noch so war, dass ein fiebernder Patient, der in eine Klinik in Afrika gekommen ist, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dank der Malaria gefiebert hat und ihm eine Therapie auf Malaria mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch wirklich geholfen hat, so hat sich das im letzten Jahrzehnt drastisch gewandelt. Das heißt, während früher die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie einen fiebernden Patienten auf Malaria behandelt haben, vielleicht noch 70% war, so liegt die Wahrscheinlichkeit heute bei 20 oder 30%. Das ist in vielerlei Hinsicht ist das eine wunderbare Entwicklung, aber es eröffnet natürlich neue Perspektiven und es bringt uns neue Herausforderungen. Nicht? Und die Herausforderung ist insbesondere, was sind die anderen 70%, wenn wir einen jungen Patienten, ein Kind mit Pneumonie auf Malaria behandeln, was optisch gar nicht so viel anders ausschauen wird mit großer Wahrscheinlichkeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Kind sterben wird, obwohl wir dieses Kind wahrscheinlich sehr leicht hätten retten können. Daraus resultiert wiederum, dass es extrem wichtig ist, den Hintergrund, und das heißt die Verteilung und die Verbreitung der Erkrankungen in ihrem direkten Umfeld zu kennen. Das heißt, dass wir auch in unserer Arbeit immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, die epidemiologische Bestimmung der wichtigsten Erkrankungen in unserem Umfeld sind. Auch wenn wir als Forscher und in den Tropen arbeitend sehr viele Möglichkeiten haben, die in der Routinediagnostik nicht verfügbar sind, sind auch unsere Mittel noch immer extrem beschränkt. Und wenn Ihre epidemiologische Forschung, das stimmt, das ist ein, der, 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 Kollege Staatzengruber hier dabei, einen Fluss zu durchqueren bei einer epidemiologischen Untersuchung, die wir vor etwa 8, 9 Jahren gemacht haben. Wenn Sie das heißt, sehr oft ist man hier zu Fuß unterwegs. Wenn Sie das Glück haben, dass zumindest eine Straße hingeht, dann schaut die wahrscheinlich so ähnlich aus. Das ist auch nicht unbedingt das Beste. Aber das heißt, dass epidemiologische Daten zu sammeln oft extrem aufwendig und vor allem auch zeitaufwendig und sehr schwierig ist. Und viele der Daten, die gesammelt werden, in ihrer Qualität daher auch nicht sehr aussagekräftig ist. Ich möchte Sie noch zu etwas, weil das ist ganz zufällig vor ein paar Tagen aufgekommen und daher möchte ich Ihnen das noch einmal vor Augen führen. Wenn wir gerade von der Malaria reden oder jetzt langsam in die Malaria abdriften, ich gebe zu, das tue ich fast in all meinen Präsentationen, das liegt daran, dass ich seit 20 Jahren in der Malaria tätig bin, vor allem aber auch, wie gesagt, weil das eigentlich eine Krankheit ist, mit der man in den Tropen immer zu tun hat. Das ist etwas, dem entkommen Sie nicht, damit haben Sie fast jeden Tag zu tun. Und das, was ich noch einmal kurz erwähnen möchte, ist, dass wir also mittlerweile 5 oder genauer genommen eigentlich schon fast 6 Spezies in der Malaria haben, also nicht mehr die traditionellen 4. Falciparum, Malaria, Ovale und Vivax wie früher, sondern wir haben jetzt auch noch Plasmodium nollesi dazu bekommen. Das ist aber eigentlich eine Zoonose. Das wichtigste Erregerreservoir sind hier Makaken, aber nur eine Spezies und deren Verbreitung ist relativ limitiert und das gilt nicht unähnlich auch für die Vektoren, für die zumindest dort üblichen Vektoren. Daraus resultiert das, und das betrifft Sie, falls Sie mit einem Fieberfall konfrontiert sind oder einem Malariafall konfrontiert sind und sich fragen, ob das möglicherweise Plasmodium nollesi sein könnte. Es gibt Plasmodium nollesi ganz strikt nur auf einen sehr, sehr kleinen Bereich oder geografisch relativ limitierten Bereich in Südostasien und Ozeanien limitiert. Haben Sie mit einem Patienten zu tun, der von außerhalb kommt, ist es extrem unwahrscheinlich bis de facto unmöglich, dass es sich hierbei um Plasmodium nollesi handelt. Denken Sie daran, morphologisches Plasmodium nollesi, also in der Mikroskopie, ist Plasmodium nollesi absolut nicht, auch für den erfahrensten Mikroskopierer, nicht vom Plasmodium malariae zu unterscheiden, das wir wiederum sozusagen als die harmloseste Form der Malaria ansehen und wogegen Plasmodium nollesi eine potenziell tödliche Erkrankung ist. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass Plasmodium nollesi einen 24-Stunden-Zyklus hat, ganz im Gegensatz zu Plasmodium malariae, das es einen 72-Stunden-Zyklus hat und allen anderen Spezies mit ihren 48 Stunden. Das heißt, es kann zu einer sehr schnellen Multiplikation der Parasiten und damit theoretisch zu sehr hohen Parasitendichten kommen, was wahrscheinlich eine der wichtigsten Grundlagen für die Todesfälle bei Plasmodium nollesi sind. Ein ganz anderes wichtiges Gebiet in der Tropenmedizin ist die Medikamentenresistenz. Und dazu möchte ich Sie bei unserer Reise zu bleiben, kurz nach Kambodscha entführen. Angkor Wat ist ein Ort, wo ich eine Zeit lang ganz regelmäßig hingekommen bin, weil wir unsere Site direkt an der thailändisch-kambodschanischen Grenze hatten, wo wir zum Thema Medikamentenresistenz geforscht haben. Und es zur damaligen Zeit nicht möglich war, direkt die Grenze zu überqueren. Daher mussten wir also jedes Mal nach Siem Reap fliegen von Bangkok aus. Und das heißt, dort bin ich wirklich sehr, sehr oft hingekommen, was wirklich wunderschön war. Aber leider ist das nicht genau dort, wo sich die Arbeit abspielt. Wie fast immer in der Tropenmedizin spielt sich die Arbeit in sehr entlegenen Gebieten ab. Das Problem der Resistenz ist eines, das keineswegs nur die Malaria betrifft, aber gerade in der Malaria spielt es eine sehr wichtige Rolle, um auch wieder zum Beispiel, wenn wir wieder an die Leishmanien denken, auch hier ist das durchaus üblich. Wir kennen das aber natürlich von der Tuberkulose zum Beispiel und vielen anderen Erkrankungen. Wie kommt es zur Resistenz? Können wir das verhindern? De facto nicht. Wenn Medikamente in großem Stile unter die Menschen gebracht werden, insbesondere in Entwicklungsländern, ist es de facto unmöglich, Resistenzen zu verhindern. Das ist eine Lektion, die wir jetzt in den letzten Jahren insbesondere auch wieder bei den Artemisininen gelernt haben. Das hier ist das Beispiel aus den 60er Jahren. die Ausbreitung der Chloroquin-Resistenz, ausgehend von nur zwei Herden in Südamerika und in Südostasien. Wir gehen aber heute davon aus, obwohl das also sehr viel diskutiert wird, dass die Artemisinin-Resistenz, mit der wir heute in Südostasien konfrontiert sind, mit einer großen Wahrscheinlichkeit sich nicht ausbreiten wird, sondern sich unabhängig von den primären Herden in anderen Teilen der Welt auch entwickelt werden. Das entsteht einfach durch den gigantischen Medikamentendruck, der durch die unglaubliche Anzahl von Dosen in der Malaria-Therapie alltäglich verwendet werden, auf den Parasiten ausgeübt wird. Das heißt, über kurz oder lang ist die Artemisinin-Resistenz etwas, was derzeit noch sehr limitiert ist. Sie werden davon sehr oft damit immer wieder konfrontiert sein. Das ist eine Frage, die ich sehr oft höre. Wenn wir einen Patienten behandeln mit Malaria, müssen wir daran denken, nur dann, wenn der Patient aus Südostasien kommt, und das sind alles Gegenden, in denen die Endemizität sehr niedrig ist, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer Ansteckung und einer Einschleppung kommt, ist für einen Reisenden sicherlich extrem gering. Lokal ist das sicherlich ein wichtiger Faktor. Hier haben aber die Interventionsprogramme der WHO in den letzten Jahren zu einer so starken Reduzierung der Malaria-Fälle geführt, dass wir, und das ist natürlich das Unglückliche daran, schlussendlich jetzt zwar sehr wenige Malaria-Fälle haben, von denen aber der Prozentsatz, weil das die härtesten Parasiten sind, unter denen aber der Prozentsatz mit Artemisinin-Resistenz wahrscheinlich sehr hoch ist mittlerweile. Formal ist das etwas, was seinen Ausgang im Jahr 2008 genommen hat, weil das der Zeitpunkt war, wo wir zum ersten Mal die Artemisinin-Resistenz aus unseren Studien publiziert haben. De facto ist das aber eine langjährige Entwicklung, die schlicht und einfach daraus entstanden ist, dass in Südostasien der erste Ort war, wo Artemisinin-basierende Kombinationstherapien, also Artemisinin in großem Stil, wirklich unter die Leute gekommen sind. Geografisch aber, wie gesagt, bleibt das Ganze sehr limitiert. Und wie gesagt, im Endeffekt geht das Ganze alles eigentlich auf einen Artikel zurück. Das hat sich aber mittlerweile sehr verselbstständigt. Und wenn ich an unsere Studien von damals zurückdenke, bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob ich das in gleicher Form heute noch einmal berichten würde. Daraus resultiert, dass wir in der Tropenmedizin immer ein sehr starkes Bedürfnis nach der Entwicklung neuer Medikamente haben. Und dafür darf ich Sie jetzt noch einmal zurück nach Thailand führen. Die Entwicklung neuer Medikamente entsteht einerseits aus der Tatsache, dass wir in der Tropenmedizin sehr häufig Medikamente verwenden, die zum Teil schon viele Jahrzehnte in Verwendung sind und nicht mehr den heutigen Standards entsprechen, zum Teil aber auch schlicht und einfach, wie gerade erwähnt, aus der zum Teil sehr raschen Entwicklung von Resistenzen. Das betrifft sicher vor allem die Malaria, langfristig aber sicherlich auch viele andere Erkrankungen. Hier möchte ich sehen, wir haben gerade in der Malaria haben wir in der letzten Zeit wieder einen, insbesondere durch die Erkenntnis, dass wir die Artemisinine de facto verloren haben oder in sehr kurzer Zeit verlieren werden, haben wir einen sehr starken Druck auf die Entwicklung neuer Medikamente gehabt. Das ist sehr erfreulich. Das ist gerade bevor wir Artemisinin-Resistenz gefunden haben, wurde durch das, glaube ich, übermäßige Vertrauen in die wahrscheinlich ewig bestehenden Artemisinine, glaube ich, die Entwicklung vernachlässigt. Wir haben jetzt hier einige neue Entwicklungen, das betrifft die Malaria, funktioniert in der Malaria sehr gut. Wir haben also hier die Big Three, von denen Sie immer wieder hören werden, das ist Malaria, HIV und TB, wovon natürlich die Malaria eine echte Tropenerkrankung eigentlich ist. In diesem Bereich funktioniert das relativ gut. Das gilt für die Neglected Tropical Diseases, NTDs, gilt das keineswegs. Wir haben viele andere Erkrankungen, wo wir ein ganz, ganz schreckliches Defizit an Neuentwicklungen haben und wo wir die Probleme der aufkommenden Resistenz nur sehr, sehr schwierig, entgegentreten können. Für Sie noch ein kurzes Update. Das, was sich in den letzten Jahren getan hat und was auch in Europa verfügbar ist, ist die Kombination von DHA und Piperaquin, die Hydroartemisinin-Piperaquin, das kennen Sie wahrscheinlich als Eurartesim und ist seit 2011 auch bei uns verfügbar. Das ist eine Artemisinin-basierende Kombinationstherapie, die funktioniert sehr gut, kombiniert ein Artemisinin, Derivat, das nicht ganz optimal ist, das DHA, das hängt ein bisschen mit Industrievorgaben zusammen, mit dem Piperaquin. Piperaquin ist ein, de facto sind das zwei gekoppelte Chloroquin-Moleküle, ist also nicht wirklich etwas Neues und wurde in China schon in den 70er Jahren verwendet, hat eine sehr lange Halbwertszeit. Das Interessante daran ist, das ergibt eine sehr lange Post-Treatment-Prophylaxis und das ist auch gar nicht uninteressant für die derzeit wieder viel diskutierten Mass Drug Administration Programme, also MDA-Programme, die es vielleicht geben wird. Etwas, eine zweite Kombination, der Sie vielleicht in den nächsten Jahren begegnen werden, ist Pyramax. Auch Pyramax ist wieder eine Artemisinin-basierende Kombinationstherapie, also Kave. Denken Sie immer dran, wenn es um die Artemisinin-Resistenz geht, momentan noch sehr limitiert, das wird in 5 bis 10 Jahren vielleicht nicht so sein. Wie gesagt, hier haben wir durchaus Optionen. Pyramax ist derzeit bei uns, so viel ich weiß, nicht verfügbar, wird das aber langfristig möglicherweise durchaus sein. Seitens von MMW, wie üblich, Entschuldigung. Seitens von MMV, das die größte Public-Private Partnership ist, basierend in Genf, die Entwicklung neuer Medikamente koordiniert. In der Malaria haben wir derzeit einige sehr interessante Kandidaten. Wie gesagt, das ist alles aus dem Druck der Artemisinin-Resistenz entstanden. Das sind die sogenannten sogenannten OZ-Compounds. Dann gibt es das Tafenoquin, das mittlerweile schon in der Phase 3 ist. Diese Studien führen wir derzeit gerade in Äthiopien durch und haben wir davor in Bangladesch auch schon durchgeführt. Und es gibt noch das MMV-048, das aber noch in der Phase 1 steckt. Also das hat noch eine sehr, sehr fragliche Zukunft, aber die anderen sind sicherlich sehr vielversprechende Kandidaten. Und damit möchte ich Sie zum Abschluss jetzt noch ganz kurz nach Afrika entführen und zwar zu etwas, dessen ich mir selber bis vor vielleicht 10, 15 Jahren kaum bewusst war, nämlich dass es Plasmodium vivax auch in Afrika gibt. Sie werden in jedem Textbuch lernen und von Leuten wie mir vor 10, 15 Jahren, wenn sie in einer Vorlesung waren, gehört haben, dass es sowas wie Plasmodium vivax, kein wirkliches Plasmodium vivax Problem in Afrika gibt. Das gibt es sehr wohl. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass also primär Nordafrika betroffen war vom Plasmodium vivax. Der Nordosten war immer eine etwas stiefmütterlich behandelte Gegend. Das Interessante und der Grund, warum es im Nordosten Afrikas ein sehr großes Problem mit Plasmodium vivax gibt, ist, dass dort ein großer Teil der Bevölkerung nicht Duffy-negativ ist. Wogegen im Afrika südlich der Sahara de facto die gesamte oder ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Bevölkerung dafür negativ ist und damit nicht empfänglich, das ist ein Erythrozyten-Oberflächenantigen, das Vivax braucht oder wahrscheinlich das sehr wichtig ist, sagen wir, für Vivax, um in den Erythrozyten einzudringen. Das ist nicht präsent bei den meisten Patienten südlich der Sahara. Damit darf ich Sie kurz noch in das Land der Paläste, der Felsendome und der wunderbaren Aussichten einladen, und zwar nach Äthiopien. Wie gesagt, Plasmodium vivax ist der wichtigste Nicht-Falciparum-Erreger weltweit. Für viele und für mich, wie gesagt, früher auch, ist das ein primär asiatischer und südamerikanischer Parasit. Das stimmt nicht ganz. Wenn Sie mich früher gefragt hätten, wo gibt es die meiste Vivax-Malaria, hätte ich gesagt, naja, in Indien, dann wäre mir vielleicht noch, hätte ich gesagt, Brasilien, bleibt noch Indonesien. Äthiopien wäre nicht auf meiner Liste gewesen. Äthiopien hat mehr Fälle von Vivax-Malaria als irgendein anderes Land auf der Welt. Und wenn Sie sozusagen den Größenvergleich im Sinne der Bevölkerung von Indien und Äthiopien nehmen, bedeutet das, dass Äthiopien wirklich ein ganz gravierendes Vivax-Problem hat. Und das hier wäre die passende Karte dazu. Hier sehen Sie diese riesigen Herde in Asien. Wie gesagt, Indien wäre auch das erste Land, das mir eingefallen wäre. Brasilien sicherlich das zweite. Und auf Äthiopien hätte ich dezent vergessen. Vergessen Sie nicht darauf, wenn Sie mit einem Patienten mit Malaria zu tun haben. Es gibt sehr viel Vivax-Malaria. Und wie wir alle wissen, ist Vivax-Malaria extrem schwierig zu therapieren. Wir haben derzeit nur eine Option für die Behandlung von Hypnozoiten, also der Leberstadien des Parasiten. Das ist das sogenannte Primaquin. Das ist ein relativ altes Medikament, ein sogenanntes 8-Aminokinolin. Das ist ein ganz großes, einerseits das Problem hat, dass es über 2 Wochen gegeben werden muss und dass es, und das andererseits noch, dass daher ein großes Compliance-Problem, insbesondere im Feld, in der Tropenmedizin. Und das zweite große Problem ist, dass es so wie alle 8-Aminokinoline keinesfalls G6PD-defizienten Patienten gegeben werden darf. Das ist bei uns nicht so sehr ein Problem. Das ist in vielen anderen Ländern, wo Vivax endemisch ist, zum Beispiel in Südostasien allerdings, ein sehr großes Problem. Denken Sie daran, dass es dieses Problem gibt. Das wirkliche Problem ist, wir haben jetzt ein neues Medikament, das ist das Tafenoquin, das hat leider genau das gleiche Problem, aber es umgeht zumindest den zweiten Teil des Problems, nämlich das Problem der Compliance, weil es eine Single-Dose-Therapie ist. Da sind wir derzeit in den Phase-3-Versuchen und ich hoffe, dass das in den nächsten 1 bis 2 Jahren auch wirklich verfügbar sein wird. Denken Sie auch daran, dass es Chloroquin-Resistenzen schon gibt. Resistenzen sind kein wirkliches Problem bei Vivax, in großem Stil, aber es gibt Chloroquin-Resistenzen im Verbreitungsgebiet des Chasson Strain, das ist insbesondere in Südostasien, aber auch, und das ist die zweite Region, wie wir gerade erst festgestellt haben, das werden Sie vielleicht noch nirgends lesen, auch im Nordosten Afrikas. Damit möchte ich mich entschuldigen dafür, dass ich schon wieder überzogen habe, wie immer, möchte mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.